Καλώς ήρθατε στο Europa Podcast.
Willkommen zur fünften und letzten Folge unserer Staffel zur staatlichen Europaschule Berlin. Ich bin Manuel und wie immer bei mir ist der Christoph. Hallo Christoph.
Hallo zusammen und Manuel, sag mir, ist es wirklich schon die letzte Folge?
So schnell vergeht eine Woche.
Ja, das stimmt, aber schön, dass ihr alle wieder zuhört.
In den letzten Folgen haben wir uns Schritt für Schritt an die SESB angenähert. In Folge 1 ging es um die Geschichte der staatlichen Europaschule Berlin, um Elterninitiativen, die Rolle der Alliierten und darum, wie aus einem Schulversuch ein eigenes Schulmodell geworden ist. In der zweiten Folge haben wir uns gefragt, wer kann eigentlich auf eine SESB gehen, wie kommt man dahin und wie sieht der Bildungsweg aus, von der Grundschule bis zum bilingualen Abitur. In Folge 3 waren wir im Schulalltag unterwegs, im Klassenzimmer und auf dem Hof.
Und in der vierten Folge haben wir dann auf die Eltern geschaut und auf die Arbeitsgemeinschaft Staatliche Europaschule Berlin, die AGSESB der Europa-Union Berlin. Da ging es um Gremienarbeit, Fördervereine und Lobbyarbeit für dieses Schulmodell.
Heute drehen wir den Blick nach vorne. Wir fragen, welche Wünsche haben Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, die AGSESB und wie schaut die Senatsverwaltung auf die Zukunft dieses Modells? Also, wo soll die staatliche Europaschule Berlin in 10 oder 20 Jahren stehen? Los geht's mit Folge 5. Christoph, wir haben in der vierten Folge schon gehört, wie viel Eltern tun, damit die SESB überhaupt funktioniert. Wenn du sie nach der Zukunft fragst, was kommt da als erstes?
Sehr oft geht es dabei um zwei Dinge, Manuel. Erstens wünschen sich Eltern, dass die SESB im Alltag nicht als eine Art, ja man möchte sagen, Sonderzug nebenher läuft, sondern mitten in der Schule ankommt. Und zweitens um Verlässlichkeit. Das heißt konkret genügend Plätze, klare Wege, stabile Strukturen von der Kita bis zum Übergang in die weiterführende Schule.
Eine Mutter von der Athene Grundschule hat das im Gespräch ja auch schon sehr konkret gemacht. Sie hat in der vierten Folge über das Verhältnis zwischen Europabereich und Regelbereich gesprochen und sich mehr Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen gewünscht. Also weniger Parallelwelten, mehr Gemeinsames im Ganztag.
Man hört da zwischen den Zeilen, viele Eltern wollen, dass die SESB nicht nur für ihre Kinder funktioniert, sondern die ganze Schulgemeinschaft prägt. Mehr gemeinsame Projekte, mehr Begegnung, mehr Räume, in denen alle Kinder von Mehrsprachigkeit profitieren, nicht nur jene im SESB-Zweig.
Und dann gibt es einen zweiten Strang an Wünschen, die SESB bekannter machen. Wir haben mehrfach gehört, dass viele Familien dieses Modell gar nicht kennen oder erst spät davon erfahren, wenn es quasi mit der Einschulung schon vorbei ist.
Ja, und das passt gut zu einer Stimme aus der Athene-Grundschule, die wir in dieser Folge noch einmal hören wollen. Eine Mutter hat uns erzählt, was dieses Modell für sie und ihre Kinder konkret bedeutet.
Ja, also dieses zweisprachige Modell ist sowieso das größte Geschenk, das wir zu unseren Kindern geben können. Also zwei Sprachen als Muttersprache zu bekommen, das ist super, finde ich. Und also das ist auch sehr wichtig für uns.
Und wenn man das jetzt zusammennimmt, ergibt sich ein ziemlich klares Bild. Eltern wünschen sich, dass dieses Geschenk verlässlich bleibt und dass es alle Kinder erreicht, die es brauchen und dass es mitten im Schulleben verankert ist und nicht nur am Rande.
Genau, Christoph. Lass uns auch mal auf die Menschen schauen, die jeden Tag mit diesem Modell arbeiten, also Lehrkräfte, Erzieherinnen und Schulleitungen. Was wünschen die sich für die Zukunft der SESB?
Du sagst es, da geht es zum einen um Ressourcen und zum anderen um Gestaltungsspielräume. Heißt also konkret, genug Lehrkräftewochenstunden, Räume, die wirklich als zweisprachige Lernorte funktionieren und Freiräume für kulturelle Projekte, Austauschfahrten und einfach Begegnungen.
Sehr konkret wird da William Silva, Lehrer im portugiesischen Zweig an der Kurt-Schwitters-Schule. Er erzählt, wie politische Entscheidungen über Klassenzahlen so einen direkten Einfluss darauf haben, ob Kinder einen Platz im SESB-Zug bekommen.
Also was mich ein bisschen geärgert hat Anfang dieses neuen Schuljahr ist, wir haben in der Regel immer zwei portugiesische Klassen pro Jahrstufe. Und dieses Jahr hat ein Senat gesagt so, nee, das geht nur eine Klasse, weil sie eine, ich glaube, wir hatten immer vier deutsche Klassen, zwei portugiesische Klassen, so war das pro Jahrgang. Dieses Jahr haben sie anders gemacht, fünf deutsche Klassen und daher anstatt zwei portugiesische Klassen zu haben, nur eine, mit der Begründung, dass wir die Kapazität nicht hätten, weil ich nicht wirklich damit einverstanden bin. Mhm. Also ich sehe nicht so, dass wir keine Kapazität hätten, statt 6 Klassen, 7 dann pro Jahrgang zu haben. Und das Problem ist halt, jetzt dürfen nur die Kinder in der Schule kommen, zumindest dieses Jahr war so, die davor schon an der Grundschule, dieser portugiesischen Grundschule war, im Naturkundemuseum. Und wir hatten zum Beispiel 9 oder 10 Kinder dieses Jahr, die aus Portugal, Brasilien kamen, weil die Eltern hier arbeiten mussten und wollten, da die nicht so gut Deutsch konnten, wollten die Kinder in der 7. Klasse hier schicken. Und Senat hat das gesagt, so, nee. Das heißt, diese Kinder jetzt mussten in andere Schule gehen, die nur Deutsch gesprochen wird. Und das ist nicht unser Plan. Also unser Plan ist wirklich, diese Sprachen weiter zu fordern. Mhm. Und wenn nur eine Klasse hat, 2, dann könnten vielleicht in Zukunft dieses Projekt aussterben, also aussterben, zumindest aus der portugiesischen Seite. Und das war nicht nur mit der portugiesischen Schule, das war mit den anderen Europaschulen. Und da sehe ich ein bisschen als Problem, also problematisch. Also das konnte vielleicht in der Politik was anderes gemacht werden.
Und hier hört man schon heraus, sein Wunsch ist ziemlich simpel formuliert, zugleich aber sehr strukturell. Wenn Kinder mit der Partnersprache nach Berlin kommen, sollen sie auch einen Platz im passenden SESB-Zweig finden. Das heißt konkret, Kapazität nicht abbauen, sondern sichern und vor allen Dingen ausbauen.
Wenn wir diese Stimmen zusammenfassen, dann wünschen sich Lehrkräfte und Schulleitungen vor allem eines: verlässliche Ressourcen, sei es Raum für Kultur und Begegnung und eben auch genug Plätze, damit Mehrsprachigkeit nicht an Klassendecken scheitern. Schauen wir noch auf eine Ebene höher. Was wünschen sich Menschen, die das Gesamtsystem im Blick haben, also etwa die AG SESB?
Da gehen wir doch am besten nochmal zurück zu Willi Stotzka, den wir in der ersten Folge kennengelernt haben. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der AG SESB und hat sowohl die Gründungsphase als auch die politischen Kämpfe begleitet. Er verbindet den Blick zurück mit klaren Forderungen für die nächsten Jahrzehnte.
Also die Zukunft, die man sich wünschen würde, ist einfach zu beschreiben. Also mindestens in den nächsten Jahren 3 neue Sprachkombinationen und mindestens 20 neue Schulen, vor allem mit Schwerpunkt in den östlichen Bezirken, also von Pankow bis Lichtenberg. Und also je nach Bedarf, also auch die Erfassung des Bedarfs, das wäre zum Beispiel auch eine Zukunftsvision, dass der Bedarf überhaupt wirklich auch von staatlicher Seite erfasst wird, dass also erfasst wird, welche Erstsprachen werden von wie vielen Kindern in welchen Bezirken gesprochen. Das ist also eigentlich vorgeschrieben durch das Berliner Schulgesetz seit über 4 Jahren, dass die Senatsverwaltung nicht mehr erfasst, also nicht mehr nur erfasst, nicht deutsche Herkunftssprache, das ist ein diskriminierendes Merkmal, ein defizitorientiertes, sondern die Erstsprachen erfasst. Das ist bis heute nicht gelungen. Also das wäre also der allererste Schritt, der in Zukunft erfolgen müsste, zu zählen, wie viel. Aber man kann auch so schon gucken und wissen, es gibt sehr viele vietnamesischsprachige, es gibt sehr viele arabischsprachige Kinder auch danach kann man gehen. Also das ist meines Erachtens die große Herausforderung, die SESB jetzt mal wachsen zu sehen wieder und nicht zahlenmäßig auf der Stelle zu treten. Wir haben jetzt 34 Schulen. Weiterführenden und Grundschulen, etwa 7.000 Schülerinnen und Schüler. Und das ist aber seit etlichen Jahren so. Und der Bedarf ist viel größer. Und dem müsste entsprochen werden.
Das ist im Grunde ein politischer Auftrag in ein paar Sätzen. Zum einen öffnet SESB stärker in die östlichen Bezirke hinein, dahin, wo viele mehrsprachigen Familien wohnen. Zum anderen denkt Europa breiter als nur in den klassischen westeuropäischen Sprachen.
Genauso ist es. Und dieser Auftrag taucht auch in anderen Dokumenten auf. Beispielsweise in der Festschrift zum 30-jährigen Jubiläum ist von Wachstumsschmerzen die Rede und gleichzeitig davon, dass die SESB ein Leuchtturm der Berliner Bildungslandschaft ist, den man ausbauen soll, wo Bedarf und strukturelle Möglichkeiten da sind.
Da knüpft auch die AG SESB an. Sie wünscht sich nicht nur ehrenamtliches Engagement, sondern eine professionelle Koordinierungsstelle, die den Verbund über alle Bezirke hinweg zusammenhält.
Denn wenn man das mit den Eltern und Schulstimmen verbindet, ergibt sich ein ziemlich rundes Zukunftsbild. Das heißt nämlich konkret mehr Standorte, vor allem auch im Osten, mehr Sprachen, die der Realität der Stadt entsprechen. Eine SSB, die nicht nur überlebt, sondern strategisch entwickelt wird.
Wir haben diese Punkte auch mit Vertretern der Senatsverwaltung für Bildung besprochen und wir haben sie gefragt, wie blicken Sie auf die Zukunft der SESB und vor allem auf Standorte und Erreichbarkeit? Hören wir einmal in dein Interview hinein, das du mit Dr. Marc Hambrecht von der Senatsbildungsverwaltung geführt hast.
Genau, also das Netzwerk stärken, vielleicht auch diese Identität stärken, die manchmal im Alltagsgeschäft der einzelnen Schulstandorte und Schulen, die haben ja auch alle sozusagen eigene Entwicklungsschwerpunkte und eigene Herausforderungen, abgesehen von der SESB, weil sie in der Regel eben auch Regelzüge haben, meistens sogar mehr als die SESB-Züge, dass man trotzdem die Identität bewahrt und auch das gemeinsame Ziehen, auch bei allen Unterschieden zwischen den Sprachen, an einem Entwicklungsprojekt. Das möchten wir weiter stärken. Das ist auch für die SESB der Zukunft sehr wichtig. Wenn es um das Äußere oder um den äußeren Rahmen geht, wünschen wir uns natürlich, dass dieses tolle Bildungsangebot einfach zugänglicher wird, und zwar in allen Bezirken, und zwar auch räumlich so, dass im Grunde genommen jede Berliner Familie zumindest die Möglichkeit hat, bei entsprechendem Interesse sich bei einer SESB zu bewerben bzw. anzumelden. Da müssen wir noch mehr auf die unterschiedlichen regionalen Verhältnisse eingehen und die Schule als Ganzes weiterentwickeln.
Da steckt viel Zustimmung drin zu dem, was Eltern und die AG-SESB fordern. Das Angebot soll nicht ein paar privilegierten Kiezen vorbehalten sein, sondern in allen Bezirken erreichbar sein. Die gemeinsame Frage lautet, wie kommt man dorthin? Nicht nur vom Weg jeden Morgen, sondern organisatorisch, personell und vor allen Dingen finanziell.
Ein großes Thema, das in den Gesprächen immer wieder aufgetaucht ist, lautet neue Sprachen. Viele fragen sich, Berlin hat eine große vietnamesische Community. Warum gibt es noch keine deutsch-vietnamesische SESB? Und ähnlich sieht es auch mit Deutsch-Arabisch aus.
Also wir haben ja in meiner Fachgruppe, und das ist nicht nur die SESB, sondern zum Beispiel auch der Erstsprachenunterricht, haben wir relativ intensive Kontakte und auch Gespräche immer wieder mit verschiedenen Vertretungen der migrantischen Communities oder der verschiedenen Sprachencommunities, in denen auch immer wieder die Wünsche nach einer Ausweitung des Sprachenangebots deutlich werden. Also das betrifft eben nicht nur die SESB, sondern auch Kurse des Erstsprachenunterrichts, beispielsweise in Arabisch oder Türkisch oder übrigens auch Vietnamesisch, die wir aus unserer Fachgruppe heraus steuern und durchführen. Es ist schon erforderlich, dass eine Sprache an einem bestimmten Standort verankert wird, dass dort ein gemeinsamer Impuls, ein gemeinsamer Wille zwischen der Schule und dieser sprachlichen Community besteht. Das ist das eine. Dann müssen teilweise eben auch bestimmte Voraussetzungen geklärt werden für die jeweiligen Sprachen. Die müssen für die Prüfung MSA und Abitur etc. anerkannt sein, durchführbar sein. Das erfordert bestimmte Genehmigungsprozesse für uns als Berliner Fächer, aber auch von Seiten der Kultusministerkonferenz und natürlich eine genaue Bedarfsanalyse. Also sind die Bedarfe so groß, dass man auch ein Schulangebot einrichten kann, das über die jeweilige sprachliche Community hinausgeht. Also wir wollen ja in der Staatlichen Europaschule Berlin wollen wir Begegnung schaffen, auch zwischen deutschsprachigen Familien und Familien, die eher aus dieser Sprachcommunity kommen. Wir streben in der Regel eine Drittelung an. Das hat sich auch im Prozess der SESB entwickelt. Vorher war es so eine Zweiteilung, die man sich vorgestellt hat. Jetzt stellen wir uns eher vor, ein Drittel Schülerinnen und Schüler aus deutschsprachigen Familien mit der entsprechenden Sprachkompetenz, ein Drittel aus der jeweiligen nicht deutschen Partnersprache und ein Drittel bilingual aufgewachsene Kinder. Das ist eigentlich der Idealzustand. Und zumindest ein wenig muss man sich natürlich diesem Idealzustand nähern, um das Konzept so durchführen zu können, wie das eigentlich angelegt ist.
Was wir gerade gehört haben, macht zweierlei deutlich. Erstens, der Wunsch nach neuen Sprachen, wie beispielsweise Vietnamesisch oder gar Arabisch, ist in der Verwaltung angekommen. Zweitens, es gibt eine Reihe von Hürden. Die Initiative muss von einer Schule oder der Community ausgehen. Die Sprache muss prüfungsfähig sein und der Bedarf muss so groß sein, dass sich ein Standort wirklich lohnt.
Die Zukunftsfrage lautet also nicht nur, welche Sprachen wollen wir, sondern auch, wie organisieren wir diese Prozesse so, dass aus Wünschen tatsächlich neue Standorte und Sprachzweige werden?
Wir haben jetzt relativ wenig über die europäische Dimension gesprochen, die aber für die Schule auch sehr, sehr wichtig ist und eigentlich genauso wichtig ist wie die sprachliche Bildung, dass wir immer wieder so in den Mittelpunkt stellen können, auch durch viele gemeinsame Veranstaltungen, dass wir an einem europäischen Gedanken arbeiten. Und wie ich eben schon angedeutet habe, im Grunde genommen weit über das klassische Europa hinaus, allein durch die Sprachen, die wir hier anbieten, da geht es eher um Werte als um die Begrenzung auf einen Kontinent.
Dazu passt ein Bild aus der Festschrift, in der von einer sogenannten Zukunftswerkstatt die Rede ist. Wünsche sammeln, groß denken und sich nicht zu schnell von Verwaltungsgrenzen bremsen lassen.
Ja, und vor allen Dingen, die gute Nachricht ist, vieles davon gibt es in Ansätzen bereits. Evaluationen zeigen, dass die SESB nicht nur sprachlich, sondern auch in Sachen interkultureller Kompetenz sehr gut abschneidet. Und es gibt Schulen, die den SESB-Zug und den Regelbetrieb bereits intensiv miteinander verknüpfen und in Einklang bringen.
Die Wünsche, die wir gehört haben, sind also nicht nur Träumereien, sondern sehr konkrete Linien, an denen man weiterarbeiten kann.
Genau so ist es. Damit sind wir leider schon am Ende dieser Folge und leider auch am Ende dieser Staffel zur staatlichen Europaschule Berlin angekommen. Wir haben die Geschichte erzählt, den Weg in die SESB aufgezeigt, den Schulalltag beleuchtet und skizziert, die Eltern und die AG SESB in den Mittelpunkt gestellt. Naja, und heute auf die Zukunft geschaut.
Was ich aus all den O-Tönen mitnehme: Die SESB ist kein Luxusprojekt und auch keine Elite-Schule, sondern für viele Familien ein Lebensprojekt. Und die Wünsche, die wir heute gehört haben, gehen alle in die gleiche Richtung. Dieses Modell soll wachsen, besser ausgestattet sein und die Mehrsprachigkeit der Stadt noch konsequenter aufgreifen. Zum Schluss möchten wir noch einmal eine Mutter zu Wort kommen lassen. Sie fasst in einem Satz zusammen, worum es vielen geht.
Ja, also dieses zweisprachige Modell ist sowieso das größte Geschenk, das wir zu unseren Kindern geben können.
Und vielleicht ist gerade das der Auftrag für Politik und Verwaltung, dieses Geschenk so zu bewahren und so auszugestalten, dass noch mehr Kinder in Berlin dieses Angebot unterbreitet bekommen können.
Vielen Dank an alle, die uns ihre Geschichten und Wünsche erzählt haben. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit der staatlichen Europaschule Berlin habt oder Wünsche für Ihre Zukunft, dann teilt sie gerne mit uns.
Das war die 5. und letzte Folge unserer SESB-Staffel, lieber Manuel.
Wir danken allen, die diese Staffel möglich gemacht haben. Den Eltern, Lehrkräften, Schulleitungen, Vertretern der Senatsverwaltung, den engagierten Mitgliedern der AG SESB in der Europa-Union Berlin und natürlich allen Kindern und Jugendlichen und den Erzieherinnen, die ihre Perspektive off the record uns geschenkt haben.
Genau, und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal einen ganz besonderen Dank aussprechen an all jene, die wir interviewen durften. Da wäre zum einen zu nennen Christiane Peschek,
Dr. Daniela Liebscher,
Martin Babitz,
Yvonne Henschel,
Willi Stotzka,
William Silver,
Konstantin Sass,
Dr. Marc Hambrecht,
Matthias Schneider,
Edda Bagatelli,
Simone Grellmann. Und ein ganz besonderer Dank an Reinhard Fischer von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Diese Folge wird durch die Berliner Landeszentrale für politische Bildung im Rahmen des Europe Direct Berlin unterstützt. Europe Direct Berlin wird aus Mitteln der Europäischen Kommission und der Senatskanzlei Berlin finanziert.